Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Episode 115. Ist es zu fassen? Ja, der literarische Salon hat seine Schwingtüren wieder geöffnet und zwar zu einer ganz besonderen Folge, auf die ihr euch gleich freuen könnt, aber dazu später. Erstmal ein herzliches Willkommen von mir, Karin in Frankfurt und
Christian in Berlin sitzt dir quasi gegenüber. Also mega. Virtuell, so hörtechnisch. Wir machen es ja immer noch nicht, dass wir die ganze Geschichte nebenbei per Video aufnehmen, um vielleicht irgendwann auch nochmal das zu verwursten. Aber ich glaube, das muss
nein,
auch
du möchtest
sein,
nicht sehen, was ich nebenbei mache. Du möchtest das nicht sehen und das möchte auch sonst keiner sehen. Also ja. Ich bin immer noch sehr dafür, dass es einfach reines Audioformat bleibt.
Okay. Ja, wie
was
war
liegt
denn
an bei dir?
Ja, eben richtig. Ich war zuerst dran, also oder vielmehr, ich habe zuerst gefragt, so.
Ja, auch bei mir ist, ich habe im Moment, also einer meiner Lieblings, also das ist Ironie, einer meiner Lieblingsjobs als Autorin ist es ja, Klappentexte zu schreiben, ne? Also nicht. Ich finde es echt anstrengend und schwierig und herausfordernd und jetzt bin ich im Moment gerade vor der großen Herausforderung, dass ich insgesamt 11 Klappentexte auf Englisch verfassen muss.
Ja.
11.
Von nix kommt nix.
Von nix
Frau
kommt nix.
Müller.
Ja, das ist und ja, also ich habe da natürlich ein bisschen technische Unterstützung. Also ich habe von diesen 11 Geschichten gibt es bereits deutsche Klappentexte, die auch okay sind, glaube ich. Und die aber jetzt 1:1 ins Englische zu übersetzen, funktioniert halt einfach nicht, weil das habe ich jetzt auch gelernt, was ich jetzt alles gelernt habe. Also erstmal kann ich meine englischen Cover nicht für meine englischen, meine deutschen Cover kann ich nicht für den englischen Markt nehmen.
Du deutsche Titel lässt so etwas an, ja, genau.
Das ist das eine. Ich kann auch die Titel nicht nehmen und natürlich auch die Klappentexte nicht, ja. Aber also ich kann eigentlich, also die Geschichten kann ich hoffentlich nehmen.
Ja, wollen wir mal echt das. Das wäre total bescheuert, wenn das nicht funktionieren würde.
Das wäre jetzt wirklich, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Also, das war mir nicht fertig. Panik. Also ich gehe davon aus, dass die Geschichten auch auf Englisch funktionieren.
Ja, so.
Ja. Aber wie gesagt, ich brauche neue Cover und ich brauche neue Titel und ich brauche natürlich neue Klappentexte. Und Cover macht ein Profi, Titel habe ich jetzt zusammen mit meiner Übersetzerin uns mir aus den Rippen geleiert. Und die Klappentexte muss ich jetzt erstmal so die ersten Entwürfe machen, ehe dann natürlich die Übersetzerin drüber geht und sie hübsch macht. Ja, aber ja. Und korrekt vor allen Dingen, nicht, dass ich da irgendwie.
Oh ja, das wäre jetzt blöd, wenn das so typisch Denglisch daher käme.
Ja.
Nein, das wäre ja kein Mensch. Das soll ja tatsächlich eben nicht von vornherein irgendwie erkennbar sein.
Hatte ich jetzt so einen schönen Titel, der hieß auf Englisch One Lucky Strike for Love. Ich finde, das klingt super. Und dann sagt sie, ja, aber es klingt halt total nach Kippen. Und ich, wie nach Kippen? Ja, nach Lucky Strike Zigaretten. Sag ich, ja, aber ich meine ganz ehrlich, raucht irgendwie in den USA noch überhaupt jemand, dass man, doch, sagt sie, das ist so die erste Assoziation, die man hat. Und ich, ja, aber es klingt so schön. Sagt, nein, es klingt scheiße.
Ja, siehst du?
Ja, solche Gespräche führe ich zurzeit. Und jetzt habe ich eben auch ein bisschen Sorge oder bin sehr gespannt, wie das mit den Klappentexten dann sein wird, mit den englischen.
Ja. I keep my fingers crossed, my dear.
Ach so, und dann habe ich noch ein großes Abenteuer erlebt, weil ich nämlich, was ich auch gelernt habe, noch ein großes Learning. Ich wollte ja eigentlich den ersten Band im November veröffentlichen. Mhm. Und dann höre ich letzte Woche in einem Podcast von Joanna Penn, die dann sagt, ja, sie wollte im November eigentlich auch irgendwie so ein großes, eine Veröffentlichung machen, und dann ist ihr jetzt eingefallen und aufgefallen, und sie hat Zahlen gehört, dass es ist ja Wahl in den USA und es ist auch in Großbritannien Wahl, auch im Herbst. Und bei so wirklich großen, wichtigen Wahlen, und vor allen Dingen, wir haben alle Angst, dass Donald Trump wiederkommt, da haben dann die Leute dann keine Lust, Bücher zu kaufen, ja, oder auch zu lesen, weil sie dann nämlich wahrscheinlich die ganze Zeit wie paralysiert vor Fernseher oder ihren Handys oder sowas sitzen. Ist wohl eine ganz, ganz, ganz miese Zeit, um Bücher zu verkaufen. Deswegen ich mir dann gedacht habe, naja gut, dann macht es wahrscheinlich auch keinen Sinn, mit Band 1 im November zu starten. Deswegen habe ich es jetzt auf Januar 25 geschoben. Also habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit. Aber
besser ist das.
Trotzdem, also ich meine, an was für Sachen man da denken muss.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Ja, wer weiß, was dann im Januar ist.
Richtig, zum Glück hast du es noch gehört.
Zum Glück habe ich es noch gehört, ja. Also, ja. Also das sind so die Abenteuer, die bei mir im Moment anliegen. Ja. Und wie sieht es bei dir aus?
Also ich habe, wo du jetzt gerade von so, nennen wir es mal, irgendwie Terminthemen gesprochen hast, fällt mir jetzt ein Terminthema auch ein, was jetzt gerade mich auch beschäftigt hat. Allerdings, ja, sagen wir mal, eher in positivem Sinne. Habe ich auf irgendeinen Knopf gedrückt und, hier. Sorry, Leute, ihr seht, das ist wieder live, die Aufnahme. Ich habe es ja geschafft, für meine Science-Fiction-Geschichten umfangreiche Werbemöglichkeiten bei der Tolino-Allianz zu kriegen. Und unter anderem ist da auch ein Deal der Woche dabei für den ersten Teil, der jetzt Anfang Februar kommt, am 9.2. Und irgendwie fiel mir dann jetzt gerade so ein, wäre jetzt vielleicht gar keine schlechte Idee, wenn das Buch bei Thalia.de jetzt als Deal ist, dass man auch mal bei den Thalia Buchläden nachfragt, ob die sich nicht vielleicht irgendwie den ein oder anderen gedruckten Teil davon nochmal hinstellen möchten. Mhm. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir dann auch schon wieder, oh, du Vollidiot, ja, hättest das nicht einfach mal früher machen können? Es hätte man zum Beispiel auch schon Anfang Januar machen können, aber nun gut. Nun bin ich also gestern dann mal mit Simone als seelische Unterstützung sozusagen hier bei unserem örtlichen Thalia vorbeigegangen, und was soll ich sagen, also es war im Prinzip als ob die auf mich gewartet hätten.
Echt, ist ja geil.
Ja, war, also es war schon im Reinkommen, hat man so hier und da auf den Tischen so stehen gesehen, ha, der Self-Publisher der Woche und hin und her, also die waren da offensichtlich sehr affin. Und dann habe ich da eine der Damen angesprochen und sie gleich, aha, ja, lass uns mal gucken, wie war noch mal der Titel? Aha, dann gucke ich mal. Ach, das ist ja doof. Und das haben wir dabei festgestellt, dass bei den Großhändlern leider aktuell es so aussieht, als ob es keine Bücher mehr gäbe. Ja, und dann habe ich gleich mal bei mir, bei dem Dienstleister geguckt, nö, da sind genügend noch da. Ja, also nichts von wegen, du müsstest mal nachdrucken oder so. Mhm. Die Großhändler haben halt einfach gerade keine. Und gut, dass wir drüber gesprochen haben, dann kann sie ja im Zweifelsfall auch direkt bei den Dienstleister bestellen, wenn es dafür irgendwie einen Dings gibt. Aber ja, dann kamen wir noch so irgendwie, ach ja, und mein Chef, der liest ja auch so gerne Science Fiction und so. Mensch, und Sie sind hier lokal irgendwie? Ja, aber dann könnten wir auch mal eine Lesung machen. Und so, ja, immer machen. Also schauen wir mal, was dabei jetzt nun wirklich rauskommt. Ich habe ja sehr große Hoffnungen, weil es sehr positiv klang.
Super.
Und ja, das wäre jetzt nicht das Schlechteste, genau. Und zur Not könnte ich denen ja auch noch mit dem einen oder anderen hier bei mir befindlichen Buch aushelfen, auch wenn das natürlich wieder deren Logistik wahrscheinlich durcheinander bringt.
Naja, aber schauen wir mal. Ja, cool, herzlichen Glückwunsch, das sind doch mal gute Nachrichten.
Ja.
Ehrlich gesagt, also bin ich auf diese Idee noch gar nicht gekommen, aber es ist eigentlich so offensichtlich, dass man sowas dann mal probieren könnte.
Ja, also offen, die scheinen, das hatte ich ja schon von diversen Leuten immer mal wieder, weiß ich nicht, in Facebook-Posts oder mir war auch so, als ob es irgendwann mal bei der Talkstelle oder so auch mal jemand sagte, ja, und doch mal ruhig mal gucken gehen und so. Ja, Die sind total offen dafür gewesen, zumindest diesejenigen. Und das ist ja jetzt nun offensichtlich nicht der einzige Talia, denn da von denen wurde halt immer gesprochen. Ja, nun kann ich mir ja mal überlegen, ob ich da vielleicht noch den einen oder anderen sonst mal irgendwie anspreche. Jetzt.
Finde ich super.
Es gibt ja nicht nur einen Talia in Berlin.
Wow. Nö, freut mich wirklich extrem. Das ist super. Das, herzlichen Glückwunsch. Das sind doch schon gute...
Beglückwünsche mich jetzt mal nicht zu früh, aber zumindest, sagen wir mal, ich nehme den Glückwunsch zu meiner Durchführung der Idee an, weil ich neige ja dazu, viele Ideen zu haben, was man alles mal machen könnte. Nur habe ich dann oftmals nicht den Arsch in der Hose sozusagen, es dann auch wirklich zu tun, sondern prokrastiniere das dann so lange, bis dann es aus Gründen einfach nicht mehr geht oder so. Aber in diesem Jahr wird das alles anders.
Sehr gut. Finde ich super. Großartig. Wunderbar. Trommelwirbel. Applaus, Applaus, Applaus. Ja. Christian, du bist der Beste.
Ich bin einer von den Guten, ja, hoffentlich.
Du bist auf genauso jeden Fall einer von den Guten. Das ist, ja, genau. Aber du bist auf jeden Fall einer von den Guten und das vor allen Dingen von den guten Männern. Da gibt es ja noch viel weniger als...
Okay. Das nehme ich gerne einfach mal so hin.
Ja.
Und wie wir jetzt hier gerade schon wieder von Hölzchen auf Stöckchen kommen, sage ich mal, ist eine solche Sache von Feedback sicherlich etwas, was auch wir gleich noch zu hören kriegen. Und Karin, möchtest du uns vielleicht, bevor wir jetzt ernsthaft noch wieder eine halbe Stunde gequatscht haben oder so, einfach erzählen, was uns jetzt gleich erwartet, in welcher Form?
Ja, wir haben mal wieder Besuch. Wir haben mal wieder eine ganz tolle Gästin eingeladen, nämlich Annette Strohmeier. Und Annette und ich, wir haben eine lange gemeinsame Geschichte schon.
Oh.
Nein, wir haben uns tatsächlich 2017 bei einer Lesung bei Lübbe, also bei so einem Leseevent bei Lübbe kennengelernt. Da hatte ich gerade ein Buch dort und sie auch und sie hat irgendwie ich glaube, sie hat Krimi gelesen und nicht Horror, also es war eindeutig Krimi und ich habe dann eher horizontal gelesen, also Gott, sie, wie das schon wieder klingt, aber es war wirklich schlimm. Nein, aber wir haben uns bei diesem sehr coolen und sehr netten Event kennengelernt und das ist ja jetzt auch schon 7 Jahre her. Und das war aber tatsächlich die erste und einzige persönliche Begegnung und dann hatten wir immer nur so mal ein bisschen losen Kontakt über Social Media und dann hatten wir kürzlich vor ein paar Wochen, waren wir gemeinsam bei der Talkstelle zu Gast.
Habe ich gehört, genau.
Ja, siehste, und da haben wir uns dann, und die nehmen ja mit Video auf, da habe ich sie dann also wieder gesehen und das war dann so nett, dass ich mir gedacht habe, Mann, die Annette, die könnten wir doch auch mal zu uns einladen.
Sehr das gute Idee gemacht. Und schön, dass es geklappt hat. Und in diesem Sinne drücke ich hier einfach mal auf einen Knopf.
Ja, so, wenn uns jetzt die Technik nicht verlassen hat, dann ist am anderen Ende der Leitung die liebe Annette Strohmeier dran. Sieht das gut aus oder sieht es schlecht aus?
Ja, alle Level grün hier. Super. Ich bin sehr da gut. Und die Technik spielt mit.
Wunderbar. Herzlich willkommen, liebe Annette. Toll, dass es geklappt hat. Wir haben uns ja kürzlich in einem anderen Podcast getroffen.
Ja, genau.
Haben über das vergangene Jahr so philosophiert, aber heute wollen wir über ein total anderes Thema sprechen, nämlich was ich super spannend finde, also beziehungsweise zwei Sachen, die ich super spannend finde, aber erstmal möchtest du dich kurz vorstellen, wer du bist für die Hörerinnen und Hörer, die dich nicht kennen, was du schreibst, was dich besonders macht und naja, das Übliche halt.
Das Übliche halt, genau. Ja klar, gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr, dass wir uns wieder unterhalten können nach so kurzer Zeit. Mein Klarname, unter dem ich auch schreibe, lautet Annette Strohmeier. Unter dem Namen schreibe ich Hörspiele, unter anderem Monster 1983. das bei Audible rausgebracht wurde und eben auch mit der Goldenen Schallplatte jetzt ausgezeichnet wurde.
Ja, genau, das, worüber ich mich sehr freue. Genau. Das wäre das eine Ding gewesen, wo ich ja wirklich grün vor Neid geworden bin. Na gut, Entschuldigung, ich will dich nicht unterbrechen. Also Goldene Schallplatte machen wir nachher noch gleich wieder.
Ja, und dann schreibe ich auch noch eine Mystery-Reihe unter dem Namen, die gerade allerdings ein bisschen ruht. Und da sind die Fans gerade ein bisschen traurig, dass kein sechster Teil kommt. Und ja, aber das wird noch passieren. Also da kann ich alle Fans noch beruhigen. Und unter dem Pseudonym Anne Nordby schreibe ich im Gemeiner Verlag eine skandinavische, beziehungsweise zwei skandinavische Krimireihen. Genau, und die laufen gerade sehr gut und damit bin ich sehr gut beschäftigt. Deswegen muss die andere Reihe leider da etwas zurückstehen, die ich unter meinem Klarnamen schreibe. Genau, ja, und ich versuche mich gerade auch noch an einem Roman, der noch überarbeitet werden muss. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich damit auch einen Genrewechsel noch vollziehen kann.
Ja, das ist wirklich super spannend. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, was mich ja auch in dem Podcast mal ein kleines Shoutout an Vera und Tamara von die zwei von der Talkstelle, als wir uns da gesprochen haben und du dann so quasi nebenbei erwähnt hast, ich habe die Goldene Schallplatte bekommen. Dann war ja, was? Wie kriegt man als Autorin, wie schafft man es als Autorin eine Goldene Schallplatte zu kriegen?
Ja, erstmal rein faktisch, wenn man 100.000 verkaufte Units hat, das heißt heute so, das sind ja keine physischen Schallplatten oder CDs mehr, sondern Downloads. Und ich meine mal gehört zu haben, dass sogar ein Lied oder ein Take da irgendwie 120 Mal angespielt werden muss, um überhaupt als ein Download zu gelten. Also Krass. Kann man sich vorstellen, dass es heutzutage sehr, sehr schwer geworden ist, überhaupt diese 100.000 zu erreichen. Und ja, genau, und das haben wir jetzt erreicht. Ich glaube, nach doch auch 6 Jahren, das wird ja immer weiter gezählt. Also es war jetzt nicht in einem Jahr 100.000, sondern es hat sich so akkumuliert über die letzten Jahre. Und dann haben wir letztes Jahr, habe ich ja in einem Autorenteam geschrieben, die Nachricht erhalten, dass wir ausgezeichnet werden. Und da habe ich mir natürlich so ein bisschen den Hintern abgefreut.
Verständlicherweise. Und was kriegt man da? Also ich meine, früher, ich kenne das noch wirklich, wenn dann die Bands dann irgendwie voller Stolz dann ihre tatsächlich goldenen Vinyls, die dann wunderbar eingerahmt waren, irgendwie präsentiert haben und sie sich an die Wand gehängt haben. Ist das jetzt immer noch so oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ähnlich. Also ich hatte auch damit gerechnet, dass man so einen schönen Rahmen mit einer goldenen Schallplatte da drin bekommt, aber so war es dann nicht. Es war dann zwar trotzdem ein schöner Rahmen, wo dann auch das Cover sehr toll zurecht gemacht wurde, so in 3D-Optik und dann waren die Namen auf das Glas so lackiert und dann ist da aber nicht so eine goldene Schallplatte drin, sondern nur so ein kleines, so vielleicht 15 mal 5 Zentimeter großes goldenes Zeichen, so ein Download-Zeichen.
Ja, gut.
Ein bisschen enttäuscht, aber gut. Und es sieht trotzdem toll aus, es hängt in meiner Küche und ich kann da immer drauf gucken, wenn ich mir was Leckeres zu essen koche.
Ja, sehr cool. Jetzt habe ich mal eine Frage an Christian, weil ich höre ihn noch nicht mal atmen, was total außergewöhnlich ist. Lebst du noch, Christian?
Ja, ich wollte mal sehen, was euch auffällt. Nein, tatsächlich habe ich andächtig und voller Ehrfurcht euch beiden gelauscht. Auch nochmal herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch von mir. Ja, also goldene Schallplatte, yay, nicht schlecht. Insofern, genau, da wissen wir, Karin, du und ich, was wir noch vor uns haben, ne?
Frage ich mich, ob man für einen Podcast auch eine goldene Schallplatte kriegen kann.
Wahrscheinlich nicht.
Mal eine Überlegung, ja.
Oder Fleißsternchen oder so.
Das wäre es wahrscheinlich, ja. Weil wir monetarisieren ihn ja nicht, deswegen gängigen
stimmt.
Portale ja uninteressant wahrscheinlich, weil die ja dann daran auch nicht partizipieren.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das muss ja dann über diese normalen, muss ja irgendwo gezählt werden.
Ja, genau.
An einer offiziellen Stelle.
Ja, auch schon sehr spannend. Aber also ich meine, Hörspiel, also ich bin ja quasi so als kleine Normalo-Autorin, ich habe halt Hörbücher von einigen meiner Romane. Hörspiele ist ja einfach nochmal eine ganz andere Nummer. Willst du da mal erstmal kurz die Unterschiede mal erklären, die es da gibt zwischen Hörbuch und Hörspiel?
Ja klar, es gibt drei verschiedene Versionen oder Medien. Das einmal Hörbuch ist das Buch eingesprochen von einem Sprecher. Dann gibt es die inszenierte Lesung. Das ist dann mit Musik. Also da liest immer noch ein Sprecher dieses Buch ein und im Hintergrund ist es noch Musik. Und dann gibt es das Hörspiel. Das ist mit verschiedenen Sprechern, mit Musik, mit Geräuschen und so weiter. Also mit allem, was man sich vorstellen kann. Also quasi wie ein Film, nur ohne Bild. Ja, das sind die drei verschiedenen Versionen, die man so haben kann als Audiomedium, genau.
Als Audiomedium. Und sind die Hörspiele, ich habe es, glaube ich, irgendwie mal auf Englisch als Audiodrama gehört, also dass das wirklich im Grunde ja wirklich so ein total eigenes Genre ist, dass das nicht so wie jetzt ein Hörbuch, dass das also ganz eng an dem Roman ist oder vielmehr eine 1:1-Lesung von einem feststehenden Roman, sondern also wirklich was ein komplett neues Produkt und das, zu dem es unter Umständen gar kein Buch gibt. Ist das so oder? Wie war das bei deinen Geschichten?
Also bei den Geschichten, die ich teilgenommen habe, gab es keine Buchvorlage, aber es gibt auch vertonte Buchvorlagen. Ich glaube, der NDR und der MDR, die machen ganz viel Klassiker vertonen, die als Hörspiel, da kann man mal in der Mediathek gucken. Also das gibt es auch mit einer Buchvorlage, aber wir haben quasi gar keine Vorlage gehabt, da mussten wir erst selber schreiben und dann aber gleich direkt als Skript, also wie so ein Drehbuch quasi. Genau, und dann, ja, setzt man sich zusammen, oder ich kann ja gleich noch was drüber erzählen, das ist ja im Writers Room entstanden, genau.
Das ist ja das große Mysterium überhaupt.
Genau, aber Hörspiel ist auf jeden Fall ein eigenes Medium und ist ja auch in Deutschland sehr beliebt und ich meine auch, dass es eigentlich fast nur in Deutschland so beliebt ist. Also ich weiß jetzt nicht, in Amerika ist das nicht ganz so bekannt. Also immer wenn ich irgendwie meine amerikanischen Freunde sage, ich mache ja Audio Play, dann gucken sie mich mit großen Augen an. Die kennen halt nur Radio Play und dann muss ich denen erstmal erzählen, was es ist.
Ja. Okay.
Also das kennen die so in der Form, wie das bei uns in Deutschland ist, mit den drei Fragezeichen und was es nicht alles gibt, damit sind wir ja alle aufgewachsen, das haben die gar nicht.
So kann man das sehen, genau. Die ja, wir Europa waren ja alle diese, Kassetten damals.
Genau,
noch.
Diese Kassetten-Junkies da, die.
Ja, das absolut. Ist,
aber ich glaube, also ich habe jetzt kürzlich mal in einem englischsprachigen Podcast gehört, da war das irgendwie, wurde das so als eben ganz neuer heißer Scheiß verkauft, eben die, als Audiodrama. Und dann dachte ich mir,
ja, sehr gut.
Also ich meine, kennen wir halt ungefähr schon seit, weiß es nicht, wann habe ich mein erstes Hörspiel gehört? Das ist mindestens 45 Jahre her.
Jo, aber ja, mindestens. Bin ich schon im Mutterleib, ich weiß es nicht.
Das könnte sogar auch passiert sein.
Und ja, aber dass das, also die Popularität ist, also ich habe dann irgendwann ehrlich gesagt auch mit den drei Fragezeichen vor 40 Jahren dann auch wieder aufgehört oder naja, vor 35 Jahren und mit den anderen. Es gibt ja Leute, ich weiß noch, die drei Fragezeichen auch noch mit irgendwie Mitte 50 jede Nacht zum Einschlafen brauchen.
Also ich.
Ach, du auch.
Ja.
Jo.
Ja.
Warum?
Ja, ich meine, diese Stimmen sind einfach so beruhigend.
Das stimmt allerdings. Ja, vor allen Dingen, also ne? Ich habe das ja bisher nur noch nicht hingekriegt, aber meine Freundin, die war mal mit einem ihrer Söhne, die beide auch drei Fragezeichen affin sind, tatsächlich mal bei so einer Live-Lesung. Und wenn man dann die ganzen ollen Zackel sieht, die dann diese drei Fragezeichen halt lesen, ja, ist dann irgendwie auch schon ein kleines bisschen verkehrte Welt, ja.
Ich glaube, ja, die Illusion ist dann irgendwie zerstört, auf jeden Fall.
Man muss die Augen zumachen, weil die Stimmen, finde ich, klingen immer noch ziemlich, ziemlich jung.
Die haben junge Stimmen oder sie können sie zumindest jung klingen lassen, ja.
Also modulieren, ja. Ich habe mal auf der Buchmesse den Oliver Rohrbeck kennengelernt. Der hat ja auch ein Hörbuch von mir eingesprochen, von einer anderen Serie.
Cool.
Und dann haben wir da am Tisch gesessen und er hat geredet und ich bin darauf überhaupt nicht klargekommen. Die Stimme von Justus Jonas. Und ja, also ich könnte mir vorstellen, dass es ziemlich lustig ist, wenn man mit so jemandem zusammen ist und dann den ganzen Tag so diese Stimme aus dem Off hat. Ja.
Ja,
dann braucht man die Kassetten zum Einschlafen vielleicht nicht mehr oder so.
Das könnte
muss
sein.
Da muss nur der Mann reden, ja. Okay, wir schweifen ab, da fiel mir jetzt gerade auch noch ein paar hübsche Anekdötchen ein. Nee, aber jetzt mal, wie so ein Hörspiel entsteht, weil, also wie gesagt, wenn es nicht auf einem Buch basiert, sondern, wie du sagtest, wie Monster 83 so from scratch entsteht, das kannst du mal vielleicht erklären. Ich habe es auf deiner Website nachgelesen, aber das wäre ja jetzt langweilig, wenn ich das jetzt alles nacherzähle, was ich bei dir heute Nachmittag gelesen habe. Wir wollen es jetzt mal von dir hören, weil ich finde das hochgradig spannend.
Allerdings. Ja, also das fing damit an, dass der Ivar Leon Menger, das ist der Erfinder oder Kreator dieser Serie und eben auch damit der Showrunner dann, die Idee hatte zu dieser Geschichte und ist damit, hat erstmal gesagt, okay, welche Autoren könnten zu dieser Idee passen. Der hat vorher auch schon andere Writers Rooms gemacht und hat dann eben aus diesen Leuten, die schon mit ihm zusammengearbeitet haben, mich und Raimon Weber ausgewählt, weil er sich gedacht hat, wir passen ganz gut zusammen, haben aber doch auch unterschiedliche Färbungen. Und und dann ist ja auch aus der Werbung und hat so ein richtiges Händchen für so kleine Filmchen. Und dann hat er so einen Trailer gebaut, den kann man auf YouTube auch gucken. Der ist so cool, da sind so die 80er Jahre Vibes, ich meine, das spielt halt 1983, hast du gesagt. Die kommen so rüber und es ist einfach ein total cooler Trailer. Und damit ist er dann auf der Buchmesse losgezogen und hat das Produzenten gezeigt. Und dann waren drei interessiert und am Ende ist es Audible geworden.
Oh, könnte schlimmer sein.
könnte schlimmer sein. Und also die muss ich auch sagen, Audible war ein sehr toller Produzent in dem Sinne, dass sie uns Kreativen haben machen lassen, was wir wollten in dem Sinne. Sie haben uns vertraut, sie haben uns nicht viel reingequatscht und also nicht so, wie man das jetzt von anderen hört. Also das war wirklich eine ganz tolle Zusammenarbeit, muss ich sagen. Das wollte ich jetzt mal so vorweg sagen, weil das auch, die Atmosphäre mit den Leuten und so, hat einfach gestimmt. Und ich denke mal, da kann man dann auch so ein tolles Hörspiel hinlegen, weil man weiß, man hat die Rückendeckung vom Produzenten und auch das Geld, was sie da reinstecken und so, dass sie einem eben dieses Vertrauen schenken. Das ist schon der Wahnsinn. Weil so eine Hörspielproduktion kostet schon sehr, sehr viel Geld. Mehr als ein Hörbuch. Man muss ja die ganzen Sprecher bezahlen. Wir hatten, glaube ich, in der ersten Staffel über 40 Sprecher und zwar auch nur die besten Synchronsprecher, die man so kennt. Und auch eben auch diese klassischen Stimmen aus den 80ern. Also es ist die Stimme von Magnum Kevin Spacey und sowas. Also da hat Ivar dann Wert drauf gelegt, dass er auch diese ganzen Stimmen bekommt, damit die Stimmung der 80er auch gleich wieder so auflebt im Kopf. Und als wir dann das grüne Licht gekriegt haben von Audible, haben wir uns getroffen zu dritt. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir das erste Mal uns getroffen haben. Wir haben ja drei Staffeln geschrieben und haben uns sehr oft getroffen. Da haben wir uns, glaube ich, bei ihm in Darmstadt getroffen, haben da uns ein Wochenende eingemietet und dann losgelegt. Dann haben wir, wir hatten ja selber, Raimund und ich, auch nur den Pitch sozusagen. Ne? Wir wussten, okay, es geht um ein Monster, das liegt unterm Bett. Das war's. Und es spielt in einer amerikanischen Kleinstadt. Und mehr wussten wir nicht. Und daraus haben wir dann eben diese Geschichte entwickelt zu dritt, was sehr gut funktioniert hat, weil wir sehr gut zusammengepasst haben. Und das so Hand in Hand ging mit unseren Ideen. Und das ist dann so ein Ideen-Ping-Pong. Der eine sagt was und dann springt der andere auf und dann geht das so hin und her. Und dann hat man ruckzuck so einen Plot. Und dann weiß man, okay, man braucht noch Figuren. Wir wussten, die eine Hauptfigur soll ein Sheriff sein. Und dann eben noch einen weiblichen Sidekick, den Deputy. Und dann haben wir das ganze Dorf quasi wieder spielt, entworfen, welche Figuren leben da und warum und was haben die für einen Background. Und als wir das dann alles hatten, das war, glaube ich, ein Wochenende, haben wir uns nochmal getroffen und dann die einzelnen Folgen geplottet. Das heißt, wir haben tatsächlich jede Folge uns vorgenommen, geguckt, wie viele Szenen da drin sein müssen. Ich habe es jetzt leider vergessen. Ich hatte Ivar noch mal gefragt, wie viele Szenen. Ich glaube, wir hatten immer im Schnitt 14 bis vielleicht 20 Szenen, wenn es kurze waren, in einer Stundenfolge. Die Folgen waren immer eine Stunde lang. Und wir hatten ungefähr, also im Schnitt waren es, glaube ich, immer so 15, 16 Szenen. Mal mehr, mal weniger. Und das wussten wir halt. Und dann haben wir die einzelnen Folgen uns vorgenommen, was soll da passieren, haben natürlich den übergeordneten Spannungsbogen gehabt und dann aber in jeder eigenen Folge auch nochmal einen Spannungsbogen und haben die einzelnen Szenen dann geplottet für 10 Folgen.
Krass.
Ja.
Ja, genau. Also 160, 180 Szenen, so ungefähr.
Genau.
Ja, wenn man das mal so auf dem Stapel sozusagen hört oder sieht, dann, ja, das ist viel irgendwie.
Das ist viel, aber es hat wirklich geflutscht. Also es war wirklich, man war dann voll drin und von morgens bis abends und es war wirklich auch gar nicht so, es war zwar irgendwie auch anstrengend, weil man ja kreativ so richtig alles auf den Tisch wirft, aber und es war auch lustig, weil wir dann abends essen waren, mal irgendein Asiaten, glaube ich, und haben dann da munter weiter über das Monster unterm Bett geredet und am Nachbartisch saß ein kleines Kind und das hatte so ein Ohr. So, und die Mutter war friedend, die Erwachsenen da. Das war sehr lustig. Also es ging wirklich dann munter weiter bis abends und dann gleich morgens wieder. Sehr intensiv, aber sehr produktiv auch. Und ja, dann hatten wir tatsächlich dann auch an 2 Tagen diese 10 Folgen fertig geplottet, haben dann auch aufgeteilt, wer die schreiben soll. Wir hatten jetzt, es muss ja so ein bisschen ineinander übergehen, also die Nahtstellen müssen auch sauber übergeben werden, von einer Folge zur nächsten. Und ja, und dann konnte jeder nach Hause fahren und da wir ja genau wussten, was der andere auch schreibt, konnten wir schon locker loslegen mit unseren Folgen. Und ich konnte zum Beispiel, ich hatte da Folge 2, Iva hatte Folge 1, dann Reimann Folge 3 und jeder konnte schon loslegen, obwohl er ja, also wir haben es jetzt nicht übergeben, wie Iva schreibt Folge 1 und dann gibt das nicht weiter, sondern wir haben parallel schon alle dann losgeschrieben.
Was ja komplett anders ist als unsere Herangehensweise momentan bei unserem Mehrjahresprojekt, wo wir uns das tatsächlich immer hin und her geben müssen. Naja, wie wir immer nun mal so sind, dilettantisch unterwegs, machen wir einfach mal Dinge und Sachen. Aber solange es uns Spaß macht, ist es in Ordnung. Aber ich kann auch total gut nachvollziehen, wie du das jetzt beschrieben hast, so dieser Spirit, der dadurch irgendwie entsteht. In sehr kleinem Maßstab habe ich das regelmäßig jetzt mit meinen Kindern auch, weil aus irgendeinem Grund habe ich den beiden mal, als ich jetzt mit meiner Science-Fiction-Trilogie noch sehr im Werden war, einfach mal so ein bisschen was erzählt und die beiden sind auch irgendwie, naja, also mein Sohn natürlich als Game Designer und meine Tochter mit umfangreichen, ja, so Serien Sachen, die sie sich immer so reingezogen hat aus verschiedensten Richtung, auch so ein bisschen nerdig unterwegs. Das hat plötzlich so gefunkt, dass ich, also wir waren abwechselnd am Lachen und ich mache, Moment, das muss ich jetzt aufschreiben, ich weiß gar nicht, wie ich das alles schreiben soll. So, das war so geil. Und wenn ich mir vorstelle, jetzt eben, ihr seid dann tatsächlich so richtig kaserniert, mehr oder weniger, kann ich mir extrem cool vorstellen, ja.
Ja, mit dem Schreiben, das Problem hatten wir auch. Also ich glaube, ich musste immer schreiben und dann war es nur so, halt, stopp! Und dann hatten wir so ein Whiteboard, nee, Whiteboard war es nicht, so ein Flipchart und dann mit Edding immer und Blättern und das war dann, wenn es richtig heiß zuging, dann kam ja auch Kommentare mit Schreiben.
Also das ist cool. Das ist vor allen Dingen über die Energie, die dabei plötzlich so im Raum ist, die ist unglaublich. Das ist echt cool.
Ja. Das ist, danach wird man sogar richtig süchtig. Also ich muss sagen, dass ich vermisse das immer, wenn ich hier in meinem Buch rumschreibe alleine, denke ich so, ach, jetzt mal so jemand, der so neben mir sitzt und mal so diesen Impuls gibt. Das ist schon cool. Ne? Also.
Ja, das wär so meine nächste Frage gewesen. Ist das irgendwie auch fürs Romanschreiben adaptierbar? Also Christian hat es ja jetzt offensichtlich irgendwie ein bisschen hingekriegt mit seinen selbstgezüchteten Assistenten, die er einfach so ausbeuten kann.
Ja, also man kann das sehr gut auf dem Buch, umsetzen. Also erstmal kennt man ja auch einige Autorenpärchen, die so schreiben. Ich denke mal, der kleinste Writers Room ist einfach, ne, wenn man zu zweit ein Buch schreibt. Das ist ja eigentlich die gleiche Dynamik. Und ich habe auch an einem Projekt mal teilgenommen, das war, ich weiß gar nicht, 2016 oder so, beim Lübbe Verlag. Die haben jemanden oder eine Gruppe gesucht von Autoren, die in 5 Wochen ein Buch schreiben. Und das waren dann eben 5 Autoren. Da wurde ich dann dazugeholt, weil die wussten, ich habe schon mal im Writers Room gearbeitet. Und dann haben wir uns 5 Wochen eben bei Lübbe in so einem Raum auch kaserniert getroffen. und haben dann in 5 Wochen tatsächlich ein Buch geschrieben.
Oh,
also das geht auch. Ja, das ist von der Grundarbeitsweise ähnlich wie mit dem Hörspiel, nur muss man beim Buch natürlich viel mehr darauf achten, dass das Wording stimmt. Also beim Hörspiel muss man natürlich auch sich darauf einigen, wie spricht die Figur, und dann muss sie bei jedem, also bei Raimund, bei Iva und mir, genau gleich sprechen. So, ne? Natürlich geht der Head-Autor am Ende nochmal drüber und passt das dann an, dass es so aus einem Guss wirkt. Aber beim Hörspiel fällt das dann nicht so ganz so krass auf. Beim Buch ist es schon so, dass das, was man schreibt, muss sich ja vom Text her ähneln. Das heißt, wir haben uns vorher dann auf einen Textstil geeinigt. Ich glaube, das war sogar lustigerweise Ian Ranking. Wir hatten so ein paar Textbeispiele. Und dann haben wir uns geeinigt auf das, was wir alle irgendwie am besten fanden. Und dann war auch klar, dass das Buch in Ich und Präsens geschrieben wird. Das war auch eine Herausforderung. Oh, ja. Das habe ich vorher noch nie gemacht. Also sehr kurze Sätze, war halt auch ein Action-Thriller und sollte halt sehr temporeich sein. Und dann mussten wir ein paar Textproben schreiben und dann hat jeder das eigentlich geschafft, so sich auf dieses Level hinzuarbeiten. Und dann konnte man da loslegen. Aber da war es auch wichtig, da musste man sich bei den Nahtstellen sehr, sehr gut absprechen. Also wir waren dann halt, also wir waren zwar 5 Autoren, einer davon war Head-Autor, und wir waren dann zu viert und mussten, glaube ich, 300 Seiten schreiben. Und das sind ja dann, ach, ich bin schlecht im Rechnen, 75 für jeden, ne?
Ja, so ungefähr.
Genau, und dann war das in 4 Blöcke eingeteilt und ich hatte den 2. Und da musste natürlich diese Nahtstellen dann vom 1. Block zum 2., vom 2. zum 3. mussten sehr gut abgesprochen werden, damit das wirklich im Buch nahtlos ineinander übergeht. Bei Monster war das so, dass ja jeder eine Folge hatte, da war das nicht ganz so immanent wichtig, dass man da die Nahtstellen jetzt so gut hatte, weil das ja wirklich eine abgeschlossene Folge und dann so. Aber im Buch muss es ja, darf das halt nicht auffallen dem Leser am Ende, dass da 4 Leute dran geschrieben haben.
Stimmt, weil, also ich meine, das ist mir selbst bei Filmen fällt es mir auch hin und wieder auf. Ich meine, gut, da weiß man nicht, wer da wie was irgendwie dran geschrieben hat. Aber oftmals ist es eben auch so, dass du schon alleine da merkst, dass die Continuity nicht stimmt. Und bei so einem Buch eben, da ist es noch krasser. Weil ja da auch die Bilder letztendlich im Kopf der lesenden Person entstehen. Und wenn da plötzlich so ein völlig verqueres Bild, etwas, was nicht passt, entsteht, dann sind die raus. Da bin ich mir ziemlich sicher, ja.
Ja, das stimmt. Und wenn die Figuren plötzlich anders reden und so. Ja, aber auch da hatten wir eben den Head-Autor, der hinterher nochmal drüber gebügelt hat. Also der hatte auch nochmal ein bisschen Arbeit damit.
Aber ja, wenn man sowas als Buch macht, also ich meine, jetzt wissen wir ja alle, dass man als so durchschnittliche Autorin und Autor jetzt nicht so unfassbar viel Geld bekommt, also auch als Verlagsautorin nicht. Und wenn jetzt dann eben so ein 300-Seiten-Thriller, wenn dann sozusagen das Honorar auch noch durch 5 geteilt werden muss, dann ist es ja jetzt eigentlich, also es ist ein nettes Experiment und mal ein schönes Erlebnis, aber es ist ja jetzt nichts, was, wo man sagt, das ist jetzt super lukrativ oder auch effizient. Also ich könnte mir vorstellen, klar, man ist da natürlich vielleicht zu 5 schneller als alleine, aber wahrscheinlich auch nicht so super schnell, weil es muss eben dann ganz genau abgestimmt werden und dieser Abstimmungsprozess, der dauert ja auch, und vor allen Dingen muss dann alles auch noch durch 5 geteilt werden. Das ist ja irgendwie, darf man ja auch nicht ganz vergessen, oder?
Also das durch 5 Teilen hatten wir nicht, weil wir ein anderes Modell hatten, mit 2 Modellen, das kann ich gleich nochmal erläutern. Der Sinn eines solchen Projekt, sag ich mal, wo man in 5 Wochen ein fertiges Buch hat, oder ein Vorlektorat fertiges Buch natürlich, ich meine, klar, heute im Zeitalter der KI müssen wir wahrscheinlich bald gar nicht mehr darüber reden, aber du kannst halt super aktuell ein Thema bearbeiten. Normalerweise hat ja ein Buch einen sehr langen Vorlauf, also ich kenne Verlage, da gibt man ab und dann kommt es 1,5 Jahre später erst raus. Das hat halt so ganz lange Vorarbeitszeiten, und wenn man jetzt innerhalb von, sagen wir mal, 1 Monat oder 2 Monaten so ein Buch jetzt fertig schreiben kann, kann man dann sehr, sehr super aktuell arbeiten. Wenn jetzt gerade irgendein Thema raufploppt, kann man da super schnell aufspringen. Das ist halt ein Grund, warum man sowas machen kann. Machen, glaube ich, jetzt nicht viele auch Verlage, die das jetzt so anbieten wollen. Und nochmal zu dem durch 5 Teilen. Wir hatten ein Werksvertragmodell. Das heißt, wir wurden für die Arbeit eingestellt, nicht für das Abliefern.
Okay. Ah, okay.
Wir wurden pro Woche bezahlt. Ne? Und das ist ja beim Buch, wirst du bezahlt fürs Abliefern.
Ja.
Aber in dieser Form war es so, dass wir pro Woche bezahlt wurden. Also unsere kreative Arbeit wurde bezahlt, nicht das Produkt.
Mhm.
Und das ist ein bisschen das amerikanische Modell.
Okay, ja, das finde ich eigentlich auch fair, weil also ansonsten, es ist ja wirklich, wenn man sagt, okay, man macht so einen Buchdeal und wir wissen ja alle, wie das aussehen kann zwischen irgendwie kleiner dreistelligen und großer sechsstelligen Summe, wobei ich persönlich niemanden kenne, der eine große sechsstellige Summe jemals Vorschuss vom Verlag bekommen hat. Also da ist irgendwie, also oder sagen wir mal, kleine dreistellige oder so, auch null ist also auch durchaus üblich bei Verlagen. Also
sei
man
froh,
kennt
dass du bei uns veröffentlicht wirst, so nach dem Motto.
Ja, so ungefähr. Also ja, da ist wirklich eine große Bandbreite drin. Insofern ist das natürlich schon eher so ein faireres Vergütungsmodell, denke ich mal. Also gut, kommt natürlich drauf an, wie viel man pro Woche kriegt.
Aber das war schon okay. Also ich kann mich nicht beschweren.
Ja.
Das war sehr gut und ich denke, das Projekt war auch natürlich für den Verlag teurer, als wenn sie jetzt das Buch von einem Autor genommen hätten.
Ja.
Aber sie wollten das halt auch eben testen, ob das funktioniert, ob man eben aktuell arbeiten kann und so weiter.
Hm.
Und das hat sich für sie ja bewahrheitet. Das Buch ist im Nachhinein auch gar nicht so gut gelaufen dann. Also von den Tantiemen kriegen wir dann nichts. Also, obwohl die jetzt durch 5 geteilt werden, aber das ist halt dann so, das ist halt nicht so gut gelaufen und okay, ne?
Ja.
Aber wir wurden in der Schreibzeit, und das ist ja besonders, weil ich als Autorin, die jetzt normal Bücher schreibt, wird ja für ihre Schreibzeit so gar nicht entlohnt. Das heißt, ich mache das ja eigentlich so in meiner Freizeit und dann, wenn ich es abliefer, kriege ich ein Geld dafür. Oder wenn ich Glück habe, schon mal einen Vorschuss da. Ne? Und das ist halt einfach mal schön, dass die reine Schreibzeit halt vergütet wird.
Absolut. Und da das dann also ein Werkvertrag ja ist, ist im Prinzip damit dann auch alles abgegolten oder ist da auch noch beinhaltet, dass es irgendwie was, ich habe jetzt möglicherweise das, was du gesagt hast, jetzt nicht richtig verstanden. Also ihr habt quasi nur fürs Tun was bekommen und danach ist dann auch gut.
Nee, eigentlich würden wir auch noch Tantiemen kriegen, die durch uns geteilt werden,
dann,
aber da das Buch nicht so gut gelaufen ist, ist da jetzt nicht
dann,
so viel bei rumgekommen.
Dann habe ich das falsch verstanden. Alles. Das ist ja echt eine faire Sache, ja. Aber
war eine faire Sache vom Verlag,
auf der anderen Seite sicherlich nichts, was Verlage in Größenordnung machen können und wollen, ja.
Nee, also und wie gesagt, im Zuge der KI wird das, glaube ich, aber auch gar nicht mehr gefragt sein, dass man aktuell ein Thema bearbeitet. Weil das kann ja dann die KI machen.
Naja, mit irgendwelchen generischen Phrasen.
Ja, also wir werden es ja erleben. Aber ich hoffe auch, dass wir Autoren da noch ein bisschen länger erhalten bleiben.
Ach, ich sehe das eigentlich immer so wie mit Vinyl-Schallplatten, wo wir vorhin schon mal eine Schallplatte 2 in Gold und nicht in Vinyl bearbeitet haben. Also den wurde ja auch schon zu meinen Jugendzeiten prognostiziert. Geht gar, das kann könnt ihr vergessen, gibt's nicht mehr. Ja, und es gibt sie immer noch und sie werden immer interessanter wieder. Also
gehandelt,
Ja.
Wenn das dann so, dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass es bei Hörspielen oder überhaupt bei Writers Room Projekten ähnlich ist mit der, mit der Vergütung, dass das dann eben nicht auch so, das Projekt an sich oder so das Produkt an sich bezahlt wird, sondern die Arbeitszeit auch vergütet wird, oder ist es da anders?
Bei den Hörspielprojekten, bei denen ich teilgenommen habe, war das ein Buyout pro Folge.
Mhm. Okay.
Mhm. Also das war der Deal und das ist auch okay gewesen. Das heißt, sie wurden pro Folge bezahlt. Nicht die Zeit bezahlt, in der ich daran geschrieben habe, sondern eben dann das Produkt, was ich abliefer.
Okay.
Okay.
Und dann ist wieder so die eigene Kalkulation, je flotter man ist, desto lukrativer ist es.
Genau.
Ja. Eben, wenn man schafft, trotzdem man flott ist, noch was Vernünftiges abzuliefern, dann.
Wie meine Agentin neulich zu mir gesagt hat, wenn dir der Vorschuss zu wenig ist, musst du halt schneller schreiben. Das gut, den merkst du. Das finde ich jetzt, ja, also ich meine, tatsächlich habe ich es mir zu Herzen genommen und habe dann nochmal so ein bisschen mein Tempo geschraubt, aber das fand ich schon irgendwie eine bisschen krasse Aussage, ehrlich gesagt.
Ja.
Also,
aber du schreibst auch so krass viele Bücher, also 4 Stück habe ich gehört am letzten Podcast.
Ja, aber weißt du, hatten wir ja da auch schon diskutiert, das ist jetzt aus deiner Warte krass viel und vielleicht auch aus Christians Warte, aber wenn ich mich da eben mit anderen Kolleginnen vergleiche, die halt einfach doppelt so viel pro Jahr veröffentlichen, dann komme ich mir schon auch irgendwie vor wie so eine, naja, Halbschnecke da.
Ja, was bin ich denn da, ne?
Ein
Buch?
Ja, ernsthaft?
Ja, aber das Ding ist halt, also ich meine, was am Ende rauskommt, also ich würde jetzt ehrlich gesagt auch lieber nur ein Buch pro Jahr schreiben oder vielleicht zwei, wenn ich damit meinen Lebensunterhalt finanzieren könnte. Ja, das, aber ich weiß ja nicht, ob du jetzt alleine vom Bücherschreiben lebst, sondern du hast ja dann eben auch zum Beispiel noch deine Writers Room Projekte oder vielleicht noch das ein oder andere, wo dann einfach auch noch ein bisschen Kohle reinkommt und Christian hat seinen Vollzeitjob. Genau. Also das ist halt eben dann immer so diese Mischkalkulation, die man da zugrunde legen muss. Insofern, ihr habt ja gar nicht die Zeit, 4 Bücher im Jahr zu schreiben.
Jo. Nee, hätte ich tatsächlich nicht.
Oder? Ja, genau.
Das ist einfach so. Aber jetzt habe ich auf deiner Website gelesen, für ein anderes Hörspielprojekt, da warst du ja in einem wirklich fetten Writers Room mit, glaube ich, 9 Leuten. Wie funktioniert? Also mit 3 kann ich mir ja irgendwie noch vorstellen, aber bei 9 oder 5 finde ich jetzt auch schon grenzwertig, aber 9, das ist schon hart.
Der eine war, glaube ich, 7 oder 8, ich bin mir nicht sicher, aber davon war einer Head-Autor und hat nicht mitgeschrieben, glaube ich. Das war der zu Porterville. Da waren, ich meine, wir waren zu 7. Ja.
Ich meine, ich hätte 9 gelesen, aber gut, ist egal. Also okay, auch 7 finde ich. Also
genau. Genau, das war schon auch sportlich und das hat aber auch gut gepasst mit den Leuten und in dem Writers Room oder dem Hörbuch. Das war nur ein Hörbuch, das war so ein besonderes Projekt, da wurde jede Folge von einem anderen Sprecher gesprochen. Mhm. Aber im Grunde war es ein Hörbuch und kein Hörspiel.
Okay.
Nur, dass man eben jede Folge eine andere Stimme auf dem Ohr hat. Und da war es gewollt, dass jeder in einem anderen Stil schreibt. Das heißt, wir mussten uns gar nicht auf einen Stil einigen.
Okay.
Okay.
Jede Folge sollte aus der Sicht einer anderen Figur geschrieben werden, die anders denkt, anders spricht, anders agiert. Und da war es wirklich gewollt, dass jeder seinen Stil da reinbringt. Und gut, das war explizit so gewünscht. Mhm. Das heißt, da musste man sich jetzt nicht so auf ein Level bringen. Und und beim Plotten hat das auch sehr gut funktioniert. Also 7 Hirne sind einfach effektiver als 1 oder dann auch 3 tatsächlich.
Mhm.
Und wenn man einen guten Moderator hat, der das dann irgendwo sortiert, ist das eigentlich eine gute Sache. Und alle mitspielen und man darf halt auch nicht beleidigt sein, wenn einer sagt, das passt nicht oder das ist doof oder weiß ich nicht. Weil es geht ja nicht um deine eigene Idee jetzt oder diese eine Idee, sondern um die ganze große Sache.
Ja.
Und wenn man am Ende dann ein gutes Buch fertig hat oder eine gute Story, dann sollte im Idealfall auch keiner mehr merken, oh, das war meine Idee oder das war meine Idee, sondern es sollte so ein Teamwork halt sein.
Mhm.
Ja. Und also das lief dann auch ganz gut. Da hatten wir dann die Folgen auch geplottet und dann ist jeder nach Hause gefahren, hat seine Folge geschrieben, musste sich aber gar nicht mehr so viel mit den anderen absprechen. Natürlich manchmal schon, weil ja die Figuren von den anderen auch bei mir in der Folge waren oder auch nicht.
Mhm.
Und da musste man schon auch ab und zu nochmal telefonieren, aber nicht so krass wie bei den anderen beiden Projekten, wo man dann anrufen musste und fragen musste, so, brauchst du die Figur noch oder kann ich nicht?
Oder kann die weg?
Oder kann die weg? Ja, oder so Namen und wie hieß der nochmal oder wie sah der aus oder kann ich das machen und dann übernimmst du dann das in deiner Folge und sowas, ja. Also da muss man sich viel mehr absprechen. Ja, also solche Gespräche sollte dann keiner mithören von außen.
Nee. Ja. So, mal, genau, den Norbert kann ich hin um die Ecke bringen.
Ja, genau.
Ich finde das ja total, also ich finde, das klingt total faszinierend. Ich kann es mir für mich selbst, kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Also ich kann mir schon vorstellen, da mal mitzumachen. Ich glaube, da hätte ich auch echt Spaß dran, da so rumzuspinnen und zu plotten und so dieses gegenseitige Ideen-Ping-Pong und alles. Aber dann wäre ich auch durch, weil dann, wenn dann da alles steht, warum sollte ich dann noch
richtig,
was schreiben?
Richtig, dann kennst du ja die Geschichte schon. Ne?
Ja, das ist eben wirklich immer so mein Problem. Weil wenn ich die Geschichte schon kenne, warum muss ich sie dann noch aufschreiben? Da habe ich dann so meine Hürde dann immer. Also
plottest du nicht so, oder?
Nee, ich plotte praktisch nie. Das ist halt auch echt schwierig, wenn ich für die Verlagsbücher, weil Verlage ja so spießig sind und dann doch immer irgendwie ein Exposé wollen.
Ja, leider.
Das ist total nervig. Ich habe es inzwischen zu einer gewissen Meisterschaft gebracht, irgendwie so Exposés zu schreiben, die irgendwie interessant und spannend klingen, aber mir trotzdem noch Freiheiten lassen, die Geschichte dann im Zweifel ganz anders zu machen. Aber aber
ich
ansonsten
auch mal Sachen durch die Hintertür rein.
Ja. Aber ich weiß halt immer nicht, wie die Geschichte dann ausgeht. Also vor allen Dingen, wenn ich es wüsste, dann wollte ich sie gar nicht mehr schreiben, weil dann kenne ich sie ja
du
schon.
Weißt
also
nicht, wie die Geschichte ausgeht? Das muss man
nein.
wissen.
Nein.
Okay, interessant.
Nee. Also ich hatte das sogar meinem allerersten Krimi, den ich geschrieben habe, habe ich es auch nicht gewusst. Ich wusste bis irgendwie am Tag, bevor ich Ende geschrieben habe, wusste ich selbst nicht, wer jetzt der Mörder ist.
Okay, cool. Ja.
Aber
ja,
es hat
ich kann's
ja
nicht.
Ja, das ist eben so eine total andere Arbeitsweise und ich finde das total faszinierend. Also deswegen sage ich, ich würde da wahnsinnig gerne mal zugucken und auch mitspielen, aber dann bin ich raus. Also
ja, dann bist du eben wirklich nur die reine Plot-Assistentin. So.
Ja, auch was.
Das könnte ich.
Auch was. Ja.
Ja, aber
die
das
Plotgärtnerin
ist echt,
das, sozusagen. Bisschen düngen, ein bisschen gießen und dann bin ich wieder weg.
Schön.
Ja, das ist ja auch so die große Herausforderung von Christians und meinem Gemeinschaftsprojekt, weil Christian ja eigentlich auch eher so der gepflegte Plotter ist. Und
also der Witz ist, ich habe ja ursprünglich auch so angefangen, dass ich also nur grob wusste, das stelle ich mir als Showdown vor. Und so fängt's an für mich und alles andere war dann auch schwierig bis dahin, dass ich mitten in diesem Showdown plötzlich eine Figur an einem Platz befand, wo sie dann eigentlich nicht anders konnte, als plötzlich eine Treppe runterzufallen und liegen zu bleiben, was mir dann also quasi auch direkt von der Leserinnenschaft mehr oder weniger angekreidet wurde. Aber inzwischen habe ich tatsächlich relativ viel Spaß, zumindest so ein kleines bisschen in die Zukunft, immer mir schon so zu überlegen, was da passiert, weil ich dann immer Bock habe, und jetzt kommt endlich das und so. Aber ich kann deine Herangehensweise ja durchaus nachvollziehen. Und ich meine, wir kriegen das ja auch ganz gut zusammen hin. Hin und wieder schmeißt du mir irgendwas vor die Füße und ich muss damit klarkommen und manchmal mache ich es.
Naja, genau. Aber ich meine, deswegen brauchen wir wahrscheinlich, bis das Ding fertig ist, 3 Jahre oder so.
Nein. Jetzt fange ich wieder an zu relativieren. Wir haben uns vorgenommen, das geht in diesem Jahr raus.
Ja, haben wir uns vorgenommen. Dann wird es aber dann auch, wenn es dann irgendwie im Herbst rausgekommen ist, werden wir dann irgendwie 2,5 Jahre dran gearbeitet haben, was ich schon...
Ja, natürlich ist das viel. Das liegt das ja auch daran, dass wir dazwischen ja immer einfach Pausen haben, wo wir uns um all die anderen Dinge kümmern, die wir ja sonst noch so zu tun haben. Und das eben kein, das ist ja wie ein Hobby-Hobby-Projekt. Also wenn der Podcast schon Hobby ist, ist ja das Hobby aus diesem Hobby entstanden. Also.
Auch schön. Hobby-Ding. Also ich habe früher auch ohne Plotten geschrieben, mein allererstes Buch. Das hat dann 2300 Seiten gehabt, weil ich nicht wusste, wie es aufhören sollte.
Okay.
War dann veröffentlichbar.
Ja, es ist total witzig, weil ich habe tatsächlich so die ersten Geschichten, die habe ich geplottet. Also auch der erste Roman, der dann auch veröffentlicht wurde, den habe ich ja auch zusammen mit einer Freundin geschrieben. Also das war dann ein Mini-Writers Room. Also wir haben ihn gemeinsam geschrieben und den haben wir natürlich auch geplottet. Und also das war war, also muss ich wirklich zugeben, das war super, weil ich ja keine Ahnung vorher hatte, wie Bücher schreiben geht. Und dann, sie hatte auch nicht viel Ahnung, aber mehr als ich, weil sie hat in den USA studiert und hat dann da irgendwie auch so einen Creative Writing Kurs an der Uni gemacht. Ach, cool. Deswegen hatte sie schon also deutlich mehr Ahnung davon als ich. Und dann hat sie gesagt, ja, wir müssen das eben genau plotten. Also erstmal die grobe Geschichte, dann haben wir das kapitelweise runtergebrochen und dann haben wir das szenenweise noch runtergebrochen und dann haben wir aufgeteilt, wer was schreibt und so weiter und so weiter. Also das war ein unglaublicher Prozess. Ja, also es hat mir auch eben so in dieser Plotphase auch einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Ich hatte dann nicht mehr so unfassbar viel Spaß, es eben zu schreiben, aber wir haben es durchgezogen und es hat dann auch funktioniert und es musste, glaube ich, gefühlt 300 Mal überarbeitet werden. Überarbeiten hasse ich übrigens noch mehr als plotten. Nee, aber das ist, also so habe ich angefangen und ich glaube, das war total wichtig, dass ich das einmal begriffen habe, wie so eine Struktur funktioniert und was man tun muss, wie man einen Roman eben auch zu Ende bringt und so weiter, diese ganzen Sachen. Und ich habe dann den zweiten, den habe ich alleine geschrieben, da habe ich dann auch erstmal noch geplottet, weil ich mich halt dann schon sicher gefühlt habe mit diesem System. Aber dann habe ich irgendwann aufgehört und habe einfach festgestellt, dass es mir besser geht, wenn ich es nicht mache. Also, dass es sich nicht so krampfig und anstrengend anfühlt, sondern ja, freigeistiger. Dann hatte ich eben viele Jahre, wo ich immer Angst hatte, also immer so diesen Panikmodus beim Schreiben. Auch so dieses, kriege ich die Geschichte zu einem sinnvollen Ende und wird es funktionieren? Und irgendwann habe ich dann auch begriffen, okay, jetzt habe ich schon so viele Romane geschrieben und es funktioniert eigentlich immer irgendwie. Und seit ich das jetzt so verinnerlicht habe, bin ich da wirklich total entspannt. Also da weiß ich, ich muss den Roman X am Tag Y abgeben und dann fange ich an und schreibe so die ersten 2-3 Kapitel und taste mich wirklich erstmal so von Wort zu Wort, von Satz zu Satz voran. Und irgendwann bin ich dann total drin und dann flutscht's. Und das ist, und ich weiß nicht, woher es kommt. Also ich, wie gesagt, ich habe keine Plot-Ideen, keine großen, aber ja, das ist halt so meine Arbeitsweise. Die ist sicherlich irgendwie auch nicht für jeden geeignet. Aber
das verinnerlicht quasi.
Ja.
Und man experimentiert ja also sein Schriftsteller-Dasein schon ziemlich lange an sich rum. Was die beste Methode und ich hatte jetzt immer mich aufs Plotten verlassen, weil ich das auch so sehe wie Christian, dass man so Szenen hat, wo man sich so drauf freut, so, oh, da kommt diese Szene, boah, da habe ich Bock drauf, das motiviert einen so ein bisschen und ich auch echt fertig bin, wenn der Tag so beginnt mit einer leeren Seite und der Cursor blinkt so und ich nicht weiß, was da kommt. So. Also ja. Wenn ich weiß am nächsten Tag, ist das Kapitel und das Kapitel und dann fühle ich mich da sicherer. Ich habe jetzt allerdings auch mal experimentiert und wollte den Krimi, den ich jetzt gerade überarbeite, ohne Plotten schreiben. Ja, das ist so richtig nach hinten losgegangen. Also in der Mitte wusste ich überhaupt nicht mehr, wo ich war, hatte 1000 Stränge aufgemacht und war wirklich, habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen und war ein bisschen verzweifelt. Die Deadline rückte ja dann auch so ein bisschen näher und dann habe ich eine Freundin angerufen, die auch schreibt und habe ihr das alles so mal aufgezählt, die ganzen Stränge und Figuren und was passiert und sie hat mir dann gnadenlos alles weggestrichen, was ich nicht gebraucht habe. Und dann konnte ich auch wieder klar sehen und habe das dann zu Ende gebracht. Aber das war für mich jetzt so das Learning daraus, dass ich das Plotten brauche. So doof ist es auch manchmal. Also ich hasse ja auch Plotten. Also jetzt nicht im Writers-Room, da macht das Spaß, aber alleine da sitzen oder im Whiteboard und was kommt denn als nächstes und welcher Twist und noch ein Red Herring und weiß ich nicht. Also das ist auch wirklich mal sehr mühsam. Aber ich habe auch festgestellt, dass ich zwar auch sehr detaillierte Plots mache, ich mache ja dann immer so kapitelweise, plotte ich vor, erst 20, danach die nächsten 20, damit ich auch wirklich weiß, was kommt. Und ich weiß aber, ich kann alles ändern. Das ist nicht nur, ich fühle mich trotzdem frei in der Struktur dann. Ich habe sogar schon einmal kurz vorher den Mörder geändert, kurz vor Ende, und da war der Verlag erstmal, also meine Lektorin erstmal so, oh nein! Und ich so, na, keine Sorge, am Motiv ändert sich nicht und es auch sonst nicht, aber ich habe einfach jetzt den besseren Mörder gefunden. Und so deswegen, also ich finde, man ist ja Herr seiner eigenen Kreation und kann da auch den Plot einfach umschmeißen. Es entstehen auch manchmal einfach Figuren, die gar nicht geplant waren. Ja. Also sie ploppen dann so auf und wollen dann halt so, hier, hallo, ich will einfach was zu sagen und dann sind die einfach drin. Genau, schreib nicht. Und ja, also, aber so ist es halt unterschiedlich. Ich finde das halt eher faszinierend, wenn man es halt so wirklich ohne Plot machen kann, weil da würde ich jeden Tag, glaube ich, weinend am Computer zusammenbrechen. Ich weiß, was ich schreiben soll.
Ja, nee, also ich meine, eine ganz grobe Idee habe ich ja schon. Also ich bei mir sind es ja meistens, also ich kenne meine Figuren immer ganz gut, meine Protagonisten, die kenne ich schon relativ gut oder habe eine relativ präzise Vorstellung von ihnen und kommt drauf an, was für eine Geschichte ich schreibe. Wenn das jetzt so in meiner Schottland-Reihe ist, die dann alle in diesem Dorf spielen, dann kenne ich ja auch das Dorf und dann kenne ich auch die Nebenfiguren alle und dann habe ich so wirklich so ein ziemlich konkretes Bild vor Augen. Und wenn ich dann eben diese beiden neuen Hauptfiguren da reinwerfe und dann denke ich mir, okay, es wird passieren, was passieren muss. Und das ist, und das finde ich, also das macht mir dann totalen Spaß, weil ich dann eben auch so, ich sitze dann vor meinem Rechner und klar, diese Situation, dass ich innerlich Krämpfe habe und am liebsten weinen möchte oder schreiend das Zimmer verlassen, weil ich eben Panik habe, weil was passiert jetzt? Aber wenn es dann irgendwie läuft und wenn ich mich dann erstmal so ein bisschen durchgequält habe und dann tippe ich und lese nebenbei eben mit, weil offensichtlich mein Unterbewusstsein und meine Finger haben da so eine andere Verbindung und ich gucke dann halt auf den Monitor und lese und denke mir, ach, das ist ja lustig. Das ist cool. Und das ist dann so der Moment, der mir halt den totalen Spaß macht, wo ich sage, ja, wow, ist ja echt cool. Ich finde das lernen, hätte ich auch gern. Nee, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich würde ja ehrlich gesagt auch ganz gerne, also auch mal wirklich, um meine Nerven mal ein bisschen besser in den Griff zu kriegen, dann auch lieber mal plotten, weil das. Gut.
Das aber ist lustig, wir sehen uns immer genau nach dem anderen. Das ist herrlich.
Ja.
Also,
ja.
The grass is always greener on the other side.
Yeah. Ja.
Ja, right.
Ich sag ja normalerweise immer, ich finde es total wichtig, dass man einen Plan hat. Alleine, wenn man den Plan hat, kann man ihn ändern. Aber wenn man keinen Plan hat, dann ist es halt auch schwierig, was zu ändern. Das gilt irgendwie für fast alle Lebensbereiche bei mir, außer beim Schreiben. Ne? Da weiß ich nicht. Aber gut. Ich glaube, ich hab meinen Frieden damit gemacht, dass es so ist, wie es ist und fühle mich da jetzt auch bei mir in meinem Schreiben eigentlich sicher und wohl so mit dieser Taktik. Und ich glaube, das ist ja im Grunde das, was jeder für sich dann irgendwann im Laufe der Zeit lernen und erkennen muss, den richtigen Weg. Und es ist ja auch immer eine Evolution, es ändert sich ja alles. Ja, wer weiß, was ich in 5 Jahren erzähle. Ja, das,
Genau, können wir seit 5 Jahren aber treffen.
Richtig.
Jetzt mache ich nicht mehr an Dusche. Oder
ja, vielleicht, man weiß es nicht.
Wichtig ist ja einfach, dass es sich nicht schwer anfühlt in dem Sinne. Das, ich denke mal, eben, wenn es dir irgendwann mal einfach irgendwie aus irgendeinem Grund ins Blut übergegangen ist, dass du gerne irgendwie 1, 2, 3 Szenen im Vorfeld wissen möchtest oder so, weil du dich dann auch drauf freuen willst, ja, dann ist das ja auch etwas, was dich quasi so zieht, so wie, also ich erzähle jetzt was vom Rennen, obwohl ich nie renne, also jetzt irgendwie so läuferisch unterwegs bin, großartig, aber wenn es da irgendeine Person gibt, die vor einem läuft, an die man sich dranhängt, um dann einfach weiterzukommen. Ja Gott, ist doch in Ordnung.
Ja, stimmt. Ein guter Vergleich. Ja. Ich vergleiche auch immer Bücherschreiben mit einem Marathon. Sagen wir so, es ist nicht wie ein Marathon. Also viele sagen, es ist wie ein Marathon. Man ist da alleine und hechelt durch seine, weiß nicht, 400, 500 Seiten. Also meine Bücher sind ja leider immer so lang. Und dann bist du fertig und dann kriegst du aber keine Medaille umgehängt, sondern dann kommt dann kommen die Testleser, kommt die Lektorin und noch andere und hauen dir erstmal Dinge um die Ohren. Ne? Und dann musst du nochmal wieder leiden und nochmal dran und arbeiten. Und und erst wenn das dann raus ist und du die erste 5-Sterne-Rezension hast, ist das quasi die Medaille. Also es ist eigentlich Marathon plus nochmal irgendwie, ich bin Sisyphus und roll die Kugel den Berg hoch und runter oder so.
Ja, genau. Oder sowas wie Iron Man halt. Also so, oder Ultra Iron Man oder was auch immer, weil eben, wenn du mit dem einen Ding durch bist, kommt die nächste große Hürde. Ach, jetzt noch 200 Kilometer Fahrrad fahren? Kein Problem. Oder wie viel auch immer das sind.
Genau. Ja. Dem Buch ist ja auch immer vor dem Buch. Das ist ja so. Aber Christian, du sagtest irgendwie auch eben, das, was einem am leichtesten fällt, da musste ich gerade lächeln, weil ich denke mal so, was tut denn am wenigsten weh? Also ich sehe das so von der anderen Seite. Was tut denn am wenigsten weh? Was nervt mich am wenigsten? Und das ist dann tatsächlich das Plotten. Ja. Aber ich finde, das hängt auch ein bisschen vom Genre ab. Also bei Bei Krimi muss ich tatsächlich plotten, das habe ich jetzt festgestellt. Und bei den Romanen, den ich geschrieben habe, da musste ich jetzt nicht so genau plotten. Da habe ich es dann wahrscheinlich so gemacht wie Karin. Ich wusste den Anfang, ich wusste die Figur, ich wusste, was ihr passiert ist und ich wusste, wo sie hin will. Mhm. Aber was auf dem Weg passiert, da wusste ich nur so einzelne Elemente. Aha. Und da konnte ich einfach so befreit ohne
das Plot schön, arbeiten. Oder?
Das ja. war auch total schön, ja, ja, muss ich sagen. Aber ich glaube, bei Krimi funktioniert es bei mir leider nicht.
Zumindest nicht bei den, sagen wir mal, so diesen typischen Ermittlungskrimis oder so in der Richtung. Genau. Mhm. Wir hangeln uns ja momentan in unserem Saloon-Krimi ja durch so ein Paranormal Cozy Crime-Dingens. Und
das ist cool.
Ja, das ist tatsächlich irgendwie eigentlich so ein kleines bisschen wie, wir laufen über die Wiese und gucken mal hier und gucken mal da, ach guck mal, lass mal da runtergehen, da plätschert so ein nettes Bächlein oder so und dann sind wir wieder plötzlich auf einem ganz anderen Weg und ja, ich bin gespannt, ob wir es tatsächlich in diesem Jahr schaffen.
Paranormal Cozy Crime,
ja,
geil.
Richtig.
Eigentlich total weit.
Jedes Buchbänders.
Ja, ja. Und eigentlich auch total weit weg von meiner persönlichen Wohlfühlzone, also gerade das Paranormal, aber ich habe es jetzt inzwischen, habe ich es quasi umarmt.
Genau, du hast mir das sich selbst verbergende Buch hinterlassen oder überlassen.
Genau. Das verborgene Buch, cool. Ja,
also ich bin gespannt, was da am Ende mal rauskommt, aber es ist jedenfalls total witzig. Jetzt sind wir mal wieder vom Hölzchen aufs Stöckchen gekommen dass wir vielleicht könnten wir einfach mal gemeinsam in den Writers Room gehen, einen Dreier Writers Room machen und ihr schreibt es dann, ich dann nicht mehr.
Schauen wir mal, wer weiß.
Könnte ja vielleicht auch was Schönes rauskommen.
Genau, und ich würde jetzt mal sagen, das hört sich nach einem prima Schlusswort an. Oder hast du noch ein paar letzte Worte, Annette?
Ich würde immer sagen, also auch jeder, der, also ich höre ja immer, oh Gott, das ist nichts für mich, ne, so wie bei Karin, aber ich finde, jeder sollte das mal versuchen. Und dann wird man sehen, ob es halt was für einen ist. Also ich kenne auch Leute, die wirklich das versucht haben und sagen, nee, das geht überhaupt nicht, wenn mir einer reinquatscht in meine Ideen und ich will auch meine Ideen nicht teilen und so. Aber so diese Dynamik, die dabei entsteht, das ist einfach so cool, dass das irgendwie, das ist wirklich nicht zu vergleichen mit dem alleine in seinem Kämmerlein sitzen. Und wenn man da den perfekten Partner findet, und das müssen ja nur zwei sein, dann kann man da auch, dann kann das Schreiben tatsächlich Spaß machen. Also ich rede hier von so, oh Gott, ich meine, ich habe schon einen der tollsten Jobs der Welt und nun kann davon mein Leben bestreiten, aber es ist doch manchmal doch auch sehr anstrengend, weil man ja immer ständig auf sich selber zurückfällt, weil du alleine da sitzt und mit dir kämpfst und ist das richtig und von Zweifeln zerfressen bist. Aber wenn du das teilen kannst mit jemandem, dieses Leid und die Freude, das ist einfach total cool und deswegen würde ich das jedem ans Herz legen, das mal zu versuchen.
Dem ist sehr nichts gut. hinzuzufügen.
Nein, und wir machen dann auch jetzt weiter mit unserem kleinen Writers Room Mia Christian und schreiben demnächst in der nächsten Folge unseren Apple Tree Murders
Crime
weiter.
Und bis dahin.
Liebe Annette, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und bei uns zu Besuch warst.
Ja, danke, dass ich eingeladen wurde. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Sehr schön.
Uns auch.
Tschüss. Schreibt schön im Writers Room.
Jo. Macht's gut.
Machen wir. Tschüss.